Heute geht's mal wieder um eure Fragen. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, nach der Sommer-Herbstpause geht's jetzt weiter mit dem Auf geht's, der Reha-Podcast. Und euren Fragen. Das hat mich sehr erstaunt in der Pause, dass doch die Sendungen zum Code of Conduct euch beschäftigt haben und sie beschäftigen mich im Prinzip täglich, weil ich natürlich viele Fragen und auch Anfragen erhalte und viele Erstgespräche schlechtweg und damit beginnen, ihnen vertraue ich nicht, sie werden von der Versicherung geschickt und. Ja, wer es noch nicht gehört oder gesehen hat, Sendung 333 bis 335, da habe ich das nochmal erklärt, wie es mit dem Code of Conduct aussieht. Und einfach nochmal reingucken, da wird alles erläutert. Und wie es dann so ist in der Aufnahme, kommt jetzt ein Auto vorbei. Und das lassen wir mal kurz vorbeifahren. Ich wink nochmal. Ah, das ist so super, klasse. Okay. Eine der Fragen, und die habe ich so versucht, so ein bisschen zu bündeln, kam von Petra aus Hamburg. Wie finde ich heraus, ob das Reha-Management neutral und im Sinne meines Genesungsprozesses gestaltet ist? Also ein wesentlicher Punkt für Neutralität ist die Anerkennung durch die AGE Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltsvereins. Das ist also einer mit der wichtigsten Punkte, weil letztendlich die dort gelisteten Reha-Dienstleister geprüft werden durch die vom DRV entsandten Beiratsmitglieder. Und die Reha-Dienstleister, die dort gelistet sind, müssen sich auch letztendlich dazu verpflichten, dass, wenn sie ein Problem mit der Neutralität haben, dass letztendlich dann auch dem jeweiligen entsandten Mitglied vom DRV auch sofort melden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn du Unfallopfer bist, stehst du mit deinem Anwalt in Kontakt, frag ihn, was für ihn wichtig ist. Leider ist es so, dass viele Anwältinnen und Anwälte sich mit dem Thema Reha-Management, Reha-Dienstleister nicht so beschäftigen. Und was auch wichtig ist, was ich ja in den genannten Sendungen, die verlinke ich nochmal, auch gesagt hatte, ist, dass ein Reha-Dienstleister weisungsfrei und neutral sein muss. Das bedeutet weisungsfrei, und das war jetzt vor kurzem gerade Thema in einem Fall, auch in einem Erstgespräch, und da ist es nicht zur Zusammenarbeit gekommen, bedeutet, dass ein Reha-Manager eines Reha-Dienstleisters nicht nach der Pfeife tanzt des Anwalts oder der Anwältin, der Versicherung und auch nicht des Unfallopfers. Das heißt, Unfallopfer müssen sich auch schon mal sagen lassen, dass das, was sie wünschen, nicht immer zielgerichtet ist. Da geht es zum Beispiel um komische Therapien oder es geht darum, dass manchmal, Bestrebungen da sind, letztendlich Reha-Maßnahmen zu bekommen, die fremdgesteuert sind. Weil es gibt in diesem Haifischbecken Therapeuten und Reha-Zentren, auch einige Reha-Zentren, die, mit schwierigen Dingen arbeiten. Und da gehört zur Weisungsfreiheit und Neutralität dazu, dass dann auch mal ein Reha-Manager oder eine Reha-Managerin sagt, worum geht es da eigentlich? Um Gesundheit oder dass der Leistungsanbieter sein Geld verdient? Das betrifft auch Hilfsmittel, Schuhe und so weiter. Da arbeiten doch einige Leistungsanbieter nicht, immer so offen. Ein Reha-Manager hat natürlich sein Netzwerk. Und dieses Netzwerk hat sich natürlich gebildet in vielen, vielen Jahren. Und da kommen Anbieter dazu und sie gehen auch wieder weg. Und das ist ein Qualitätsmerkmal für Neutralität, dass letztendlich der Reha-Manager aus diesem Netzwerk das Beste heraussucht, was für das Unfallopfer in dem Augenblick auch wirklich zielführend ist hinsichtlich der gesamten Versorgung. Sei es Ärzte, zweite, dritte Meinung, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, oder sei es Reha-Einrichtungen und, und. Das heißt, auch für das Unfallopfer Neutralität merkst du ganz schnell daran, dass der Reha-Manager oder die Reha-Managerin sich nicht von dir beeinflussen lässt, sondern im Rahmen seines Wissens das Optimale empfiehlt. Das kommt zugegebenermaßen nicht bei allen immer gut an. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wohin soll es gehen, was ist das Ziel? Zum Ziel gehört natürlich auch, dass man Gespräche führt, Reha-Planungsgespräche und. Und die meine Reha-Blog- und Reha-Podcast-Sendung verfolgen, wissen, dass wir natürlich Reha-Planung machen, das heißt einen roten Faden entstehen lassen für das Unfallopfer und auch seine Angehörigen, wie es weitergehen kann. Da gibt es natürlich dann Wege links und rechts des Pfades, weil manchmal gehen Dinge schneller und besser in der Genesung. Manchmal muss man auch sagen, schwierig, da kommen Dinge auf einmal hoch, zum Beispiel nicht erkannte Unfallfolgen wie Frakturen, Schädelhirntrauma, PTBS und so weiter. Was dazugehört, ist Transparenz. Sprich, diese Gespräche und Pläne werden dokumentiert. Und ein wichtiges Merkmal für Neutralität, aber auch für Weisungsfreiheit ist, dass man die entsprechende Dokumentation komplett erhält. Bei Anwältinnen und Anwälten nicht sehr beliebt, weil die Akte dick wird und man muss ein bisschen was lesen. Es gibt aber viele Anwältinnen und Anwälte, die haben verstanden, dass sie hier einen riesigen Vorteil haben, weil sie nämlich Informationen bekommen für ihre Schadensabwicklung gegenüber dem Haftpflichtversicherer, die sie vorher nicht gehabt hätten. Also das gehört für mich zur Neutralität dazu, transparent und offen zu arbeiten und nicht irgendwie versteckte Berichte irgendjemandem zuzuleiten und die betroffene Person insbesondere weiß davon nichts. Das hat natürlich Grenzen, weil es gibt natürlich manchmal auch notwendige Dokumentationen, die nicht für das Unfallopfer bestimmt sind, weil sie beispielsweise die Genesung verhindern können oder beeinflussen können negativ. Da denke ich zum Beispiel so an psychiatrische Dinge oder so. Das ist dann ganz wichtig, dass das mit dem Anwalt engmaschig abgestimmt wird und dass dieser dann halt Informationen auch filtert. Das war's zur ersten Frage. Jetzt marschiere ich mit meinem Tom erstmal weiter und dann werde ich mir erstmal die Gedanken machen zur nächsten Frage von Thomas aus Berlin. Wie eben gesagt, kommen wir zur Frage von Thomas aus Berlin. Der möchte nämlich wissen, mein Anwalt ist skeptisch gegenüber dem Reha-Management des Versicherers. Kann er trotzdem mitentscheiden oder es sogar ablehnen? Da ist schon ein Problem in der Frage drin. Und zwar skeptisch gegenüber dem Reha-Management des Versicherers. Der Versicherer macht nicht das Reha-Management. Gut, es gibt einige Versicherer, die gehen dazu über, selbst Angebote zu machen im Bereich der Rehabilitation. Da denke ich gerade an ein Telefonat von heute mit einer jungen Dame, wo ein Versicherer gesagt hat, ah, Sie können das nicht mehr machen, jetzt machen Sie mal die und die Reha. Da machen wir auch gleichzeitig noch ein Gutachten und dann schauen wir mal weiter. Dass da natürlich eine gewisse Skepsis da ist, ist ganz klar. Und ich habe auch davon abgeraten, weil die Schilderung der jungen Dame war so, sie hat eine schwere Beckenverletzung, eine schwere Armverletzung und eine schwere Beinverletzung nach einem Motorradunfall. Und es ist dann schon schwierig, halt, wenn man hört, was die Betroffene für einen Job hat, mit viel Stehen und so weiter, in gebückter Haltung und vorgebeugter Haltung. Und da einfach mal eine Reha rauf zu klatschen, ist schwierig. Und es kommt direkt vom Versicherer und da sind keine Expertinnen und Experten von Reha-Dienstleistern, die anerkannt sind. Und das hatten wir ja eben schon bei der vorherigen Frage schon mal diskutiert. Und das halte ich für problematisch, weil es zum Beispiel sinnvoll sein könnte, erstmal zu gucken, woran liegt es dann und dann eine Reha zu machen und nicht vom Schreibtisch weg. Die Skepsis eines Anwalts ist manchmal begründet, aber oftmals auch nicht. Klar muss man vorsichtig sein, wenn ein Versicherer, ein Haftpflichtversicherer nur einen Reha-Dienstleister haben möchte. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt sowas? Es gibt aber viele Versicherungen, die sagen, okay, wir haben hier 3-4 Reha-Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Du hast 4 Flyer, such dir einen aus, nimm mit den Kontakt auf und wenn du zwischen A, B, C, D gewählt hast, dann sag uns Bescheid, dann übernehmen wir die Kosten des Reha-Managements. Müssen sie oder so. Das ist schon eine gute Möglichkeit, ein bisschen rauszubekommen, halt wie offen geht der Haftpflichtversicherer damit auch um. Und was manch einer nicht hört, und das ist aber auch sehr unterschiedlich in der Branche, die Haftpflichtversicherungen gehen mittlerweile ganz unterschiedlich mit den geschädigten Personen um. Es gibt einige, die machen das sehr fair und regulieren auch fair. Jedenfalls gibt es in den Fällen nie so Querfeuer irgendwie, dass es da rechtliche Problematiken gibt, die das Reha-Verfahren, die Unterstützung zur Wiederkehr in die Teilhabe auch wirklich ja untergraben können. Das ist, sage ich mal, nicht mehr so oft der Fall, aber es gibt halt auch einige Versicherer und da erinnere ich mich an ein Telefonat oder mehrere Telefonate vor ungefähr einem halben Jahr, die sagen, nur der und sonst kein anderer. Und da muss natürlich dann das Unfallopfer mal mit dem Anwalt sprechen und sagen, warum ist das so? Oder der Anwalt halt bei der Klärung nach dem Code of Conduct Reha-Management ja oder nein, und wer macht das, dann ein bisschen hellhörig werden, warum ist das so? Denn es gibt ja einige Gelistete, die das genauso gut können wie der eine, der da, ja, sag ich mal, monoton vorgeschlagen wird. Also die Skepsis ist manchmal berechtigt. Ich finde es total super und dann kann man das auch durchlaufen lassen, wenn es mehrere Angebote gibt oder auch der Versicherer gerne mit dem Anwalt oder der Anwältin ins Gespräch geht, was ja auch normal sein sollte nach den Regeln des Code of Conduct, nachdem wir eigentlich alle arbeiten sollten und sag bewusst eigentlich, und bei einigen funktioniert das nicht so. Und ich halte es für schwierig, wenn einige Versicherer halt das ganze Thema selber machen, weil was ist denn da dann noch neutral? Welche Fragen werden gestellt? Was ist in dem Gutachten? Welche Daten werden übermittelt? Und das ist einfacher, wenn man einen Reha-Dienstleister dabei hat. Das sage ich nicht, weil ich selber Reha-Dienstleister bin, sondern das sage ich, weil es einfach das ganze Verfahren einfach entkrampfen kann und auch dafür ja, für Sicherheit sorgt, dass es wirklich neutral läuft. Insofern, ja, die Frage von Thomas ist berechtigt. Mitentscheiden ist manchmal schwierig bei einigen Haftpflichtversicherungen, was ich erwähnt habe, die sagen, ja oder nein, und dann lass es doch. Und es gibt viele Haftpflichtversicherungen, die da wirklich fair sind und sagen, komm, hier hast du drei Stück und such dir einen aus. Und da ist meistens auch der Richtige dabei. Wenn das so ist, mein Tipp an der Stelle, bitte mit allen, die dir vorgeschlagen werden, auch telefonieren und sprechen und erst dann eine Entscheidung treffen. Und das macht nämlich die Sache besser für das Unfallopfer, also für dich möglicherweise, weil du schon die erste Entscheidung in deiner Teilhabe getroffen hast. Und selbst wenn es dann nicht klappt, dann kann man noch mal gucken, okay, man ist sich nicht immer sympathisch und man kann nicht immer gut zusammenarbeiten. Das ist menschlich, ja, und dann kann man vielleicht einen anderen Reha-Dienstleister noch mal anfordern von dem Haftpflichtversicherer. So, das war es jetzt zu dieser Frage. Jetzt marschieren wir weiter und ich muss mir Gedanken machen zu folgender Frage von Maria aus München. Welche Vorteile bringt es mir als Geschädigte am Reha-Management teilzunehmen? Okay, da muss ich länger drüber nachdenken und ich glaube, ich habe da sogar einen aktuellen Fall. Also, bis gleich, geht's weiter. Ja, jetzt geht's weiter mit der eben genannten Frage von Maria aus München. Sie interessiert sich dafür, welche Vorteile bringt es mir als Geschädigter am Reha-Management teilzunehmen und welche Nachteile könnte es geben? Maria, ich habe vor kurzem ein Gespräch geführt in der Familie einer Person, die mal Motorrad gefahren ist. Das Problem war, das mit dem Motorradfahren hat nicht so ganz geklappt, weil es da ein Auto gab. Und für die betroffene Person hat das erheblichste Nachteile mit sich gebracht. Mehrere Frakturen, schwerste Schädel-Hirntrauma. Und da gab es eine Anwältin, die das Reha-Management kurze Zeit nach dem Unfall der Familie angeboten hat und gesagt hat, ich würde mich dafür einsetzen, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, ich würde gerne auf die gegnerische Haftpflichtversicherung zugehen. Haftung war klar, 100%. Und gesagt, getan, hat die Anwältin gemacht, ist auf den Haftpflichtversicherer zu. Der Haftpflichtversicherer hat mich an einem Donnerstag angesprochen und hat gesagt, hier, großes Problem, liegt im Krankenhaus, wir wissen nicht, was daraus wird, können sich kümmern. Und dann habe ich
ja, so rudimentäre Informationen erhalten und da war mir schon klar, oh, das wird eine große Nummer werden und habe dann mit der Anwältin gesprochen und die Anwältin hat gesagt, ja, sie können mit den Angehörigen ein Gespräch führen. Ich komme noch auf die Frage von dir, Maria. Nur, ich glaube, mit dieser, sag ich mal, mit dem Erlebten, was ich da mitgemacht habe, wird es dann klar, wo der Vorteil vom Reha-Management liegt. Was ich dann erlebt habe, war schon ziemlich spooky. Ich bin dann am Dienstag die Woche drauf, nachdem ich quasi alarmiert worden bin, dahin gefahren. Und schon der erste Kontakt mit einem der Angehörigen war schwierig. Ich sah mich dann in der Situation, langer Tisch, mehrere Personen am Tisch, eine Person mit dem Block, hat Notizen gemacht vom guten Tag bis auf Wiedersehen. Und entgegen dem Telefonat mit der Anwältin, das total professionell und freundlich lief und wir waren uns klar, wo wir helfen wollen, dass letztendlich mir mal ziemlich aggressiv gegenüberkam und sagte, was soll das Ganze? Die Krankenkasse kann das doch machen. Ich sollte doch mal erklären, was ich überhaupt für eine Stellung hätte. Wie es denn sein könnte, dass ich Leute begleite, wenn ich doch noch so viele Podcast-Sendungen machen würde. Da kamen also so einige Dinge halt drauf und dass ich so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten auf die Uhr geguckt habe und gesagt habe, wir sind's halt nicht. Um eine der vorherangegangenen Fragen nochmal so aufzugreifen, zur Neutralität gehört auch zu sagen als Reha-Dienstleister, ich bin's nicht und ich mach's nicht und es ist nicht zielführend. Das hat dann eine Angehörige, eine Tante, die mit am Tisch gesessen hat, wohl mitbekommen und hat gesagt, ja, bleiben Sie noch und ich hätte doch noch mal die eine oder andere Frage. Und auf einmal, deshalb fand ich es erstaunlich, war der Rest der Familie ruhig. Die Person, die da Protokoll geführt hat für die Familie, das war total spooky irgendwie, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt, hat dann gefragt halt, worum es dann geht und so weiter. Und dann habe ich erklärt, okay, man kann es mit der Krankenkasse machen, mit der Rentenversicherung und so weiter. Nur das Thema liegt schon mal darin, dass, und das ist wichtig für Unfallopfer, wenn sie schwer betroffen sind, Krankenkassen halt ihre Vertragshäuser nehmen. Wunsch- und Wahlrecht, das gibt's im Prinzip gar nicht, weil alles das, was ich mir selber als Unfallopfer suche, an guten Reha-Kliniken zum Beispiel ja nicht finanzierbar ist, wenn es dann letztendlich, sag ich mal, von der Krankenkasse nicht übernommen wird. Auch der Punkt halt, schnellere Heilverfahren, sprich durch Netzwerke wird man schneller versorgt, man bekommt schneller seine Hilfsmittel, wenn sie dann lieferbar sind, man kriegt eine andere Beratung als bei der Krankenkasse und. Das sind ja viele, die also die Podcast-Sendungen verfolgen, wissen, okay, da gibt es viele Sachen. Ja, zum Beispiel eine KSR, komplexe stationäre Reha, in einer BG-Klinik, ja, das kriegt ein Kassenpatient kaum oder gar nicht, weil die Krankenkassen sich schlichtweg und ergreifend dagegen sträuben und dann letztendlich sagen, okay, das wird's übernehmen wir nicht und die Menschen landen dann zu Hause unter teilweise unwürdigen Verhältnissen oder in irgendeinem Pflegeheim, wo sie dann halt auch keine Therapien bekommen und so weiter. Ich könnte das viel härter ausführen. An dem Punkt war ich mir aber dann mit der Tante einig, dass es hier darum geht, halt auch eine gute neurologische Reha zu machen, denn es gab nicht nur ein schweres Schädel-Hirntrauma, sondern auch andere Unfallfolgen, die typisch sind für Motorradunfälle. Und es geht dann halt dazu, genau zu gucken, Phase B, Phase C, Phase D, was ist gut, was sind die besseren Einrichtungen. Und das sind nun mal BG-Häuser. Und da, wo die betroffene Person gelegen hat damals, das war schon Top-House, aber es musste dann halt ja auch irgendwie weitergehen. Und machen wir uns nichts vor, die Intensivstationen wollen auch Betten freikriegen und müssen sie freikriegen und dann auch so schnell wie möglich verlegen. Da kamen dann so Sachen, BG-Häuser wären nur schlecht und man hätte Erfahrungen gemacht und hat dann da sich ausgelassen aus innerhalb der Familie, was man doch für Präferenzen hätte, beruflich und so weiter. Ja, mach alles so schön sein, aber wenn jemand so schwer betroffen ist, ist das egal, ob ich da groß beruflich oben irgendwie stehe oder so, sondern da geht's um ganz viele Basics erstmal. um das mal zu den Leistungen zu sagen. Der Vorteil ist wirklich beim Reha-Management, dass man auf ein Netzwerk eines Reha-Dienstleisters zurückgreifen kann und sich dann Prozesse A vereinfachen. Das heißt, dieser ganze Antragsquatsch oder so, was man in der Sozialversicherung hat, fällt weg. Und B, man hat in der Regel einen Haftpflichtversicherer als Kostenträger, der ein Interesse daran hat, dass Menschen gesund werden. Es gibt viele Haftpflichtversicherungen und das haben viele Anwältinnen und Anwälte mittlerweile auch verstanden. Die streiten sich gerne um irgendwelche Geldleistungen wie Schmerzensgeld und so weiter. Aber wenn es um die Gesundheit geht, wenn es um die Teilhabe geht, da wird investiert und da wird mehr investiert als das, was zum Beispiel in der Sozialversicherung gemacht wird. Ich könnte viele, viele Beispiele nennen, macht keinen Sinn. In dem Gespräch, das ist total lustig, wollte ich auch mit Beispielen, sag ich mal, die Sache erläutern, aber dann bin ich da abgewürgt worden von einem Familienmitglied und ja. Also ich kam mir so vor wie in so einem alten Film irgendwie, da sitzt ein Patriarch und auf der einen Seite der eine Teil der Familie, auf der anderen Seite der andere Teil der Familie und ich saß dann irgendwie in der Mitte. Aber war ziemlich schräg und ich muss sagen, die Tante war total cool und ich hoffe, dass ich jetzt die Frage beantwortet habe. Es gibt viele, viele Vorteile, aber ich will da jetzt keinen Werbeblock von machen. So, dann kommen wir jetzt gleich zur letzten Frage von Sandra und ja, die ist mega spannend und ja, muss ich mir erstmal Gedanken zu machen, Sandra. Okay, bis gleich. Tschüss.
Ja, ich merke, ich komme zu viel ins Erzählen. Das wird jetzt eine längere Podcast-Sendung und es tut mir auch leid. Die Fragen sind aber super spannend und sie fordern mich heraus. Und das ist das Gute. Mit den Fragen lerne ich auch und darf nochmal auch meine Arbeit ein bisschen überprüfen und gucken halt, wo geht's eigentlich lang. Und komme ich zur Frage von Sandra aus Köln. Wie läuft das Reha-Management konkret ab und wie grenzt es sich von regulären medizinischen Leistungen ab? Im Prinzip habe ich das gerade schon erklärt in der Frage vorher. Und ihr fragt euch vielleicht auch, ja, was ist jetzt aus dem Fall eigentlich geworden? Was hat er da eigentlich gemacht? Es ging auch in den Fragestellungen um Neutralität und so weiter. Und ganz einfach, für mich war zum Ende des Gesprächs, es waren dann doch so fast 2,5 Stunden Erstgespräch und diese Tante hat das so wirklich super dann moderiert und für mich war klar, es geht nicht um die Person, die da am Tisch sitzen, sondern es geht um die Person, die da gerade im Koma liegt auf der Intensivstation und wo zu dem Zeitpunkt nicht klar war, was ist da eigentlich los und wie geht's weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann auf Unterlagen gewartet. Wir haben ja das Datenschutzgesetz und wir haben Datenschutzbeauftragten, der immer einen halben Herzinfarkt kriegt, wenn man sich nicht an diese Datenschutzdinge hält. Man wird regelmäßig geprüft, das ist gut, nicht nur durch den Deutschen Anwaltsverein, sondern auch da. Und letztendlich habe ich nichts gehört und ja, mit der Anwältin habe ich dann irgendwann mal Kontakt aufgenommen und habe gesagt, ich habe nichts, was soll ich denn machen? Ich darf mit niemandem reden, das ist nun mal so, ich kann es nicht ändern. Und die Anwältin sagte dann, ja, ich bin raus, man hat mir das Mandat entzogen. Das hat dann so ein bisschen reingepasst. Ich habe dann mit der Tante telefoniert, die Telefonnummer hatte ich bekommen gehabt und weil die hat das damals schon, glaube ich, auf dem Schirm gehabt, dass die Kommunikation über sie am besten läuft. Und sie sagte mir dann, ja, man lehnt das ab, man will das alles nicht. Und so ist es. Das gehört zur Neutralität dazu, das zu schlucken und zu sagen, okay, da hat gerade jemand eine Chance nicht in die Hand genommen. Kommen wir zur Frage halt, ja, wo unterscheidet sich das? Das habe ich eigentlich schon erklärt gehabt, aber im Prinzip ist es halt so, man koordiniert die Dinge schlichtweg und ergreift. Man macht eine Inventur, wie ich das in meinem Buch aufgeht, habe Mut beschrieben, habe im Erstgespräch, man guckt nochmal genau, was gibt es für Unfallfolgen, wie sind die Hilfsmittel ausgerüstet worden und. Und dann macht man den ersten Schlachtplan. Nicht gleich im ersten Gespräch, das dient meistens so dem Kennenlernen, aber im zweiten, dritten Gespräch kommt man dann schon der Sache näher. Und ja, letztendlich, sag ich mal, ist es dann ein Selbstläufer. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist also tägliches Handwerk. Man macht einen Reha-Plan, möglichst mit einer Einrichtung zusammen, die sich darauf spezialisiert hat. Zum Beispiel BG-Einrichtungen, aber auch Reha-Kliniken machen das zum Beispiel. Und NRZ Friedehorst zum Beispiel bin ich oft und mache dort Reha-Planung. Mal als Beispiel. Oder auch im Ludmillenstift bin ich das Öfteren und. Und dann hat die betroffene Person einen Fahrplan. Und was ist jetzt das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass in der Regel der Haftpflichtversicherer diese Reha-Kosten übernimmt. Und die Abrechnung erfolgt über uns. Das heißt, das Unfallopfer hat die Rennerei nicht. Das Unfallopfer hat einen Plan. Es weiß, wo es für sich selber weitergeht und was noch notwendig ist. Und das schafft Sicherheit und Ruhe. Auch in Familien, weil die endlich wissen, wo es lang geht. Denn nichts ist schlimmer, wenn zum Beispiel die Ernährerin oder der Ernährer betroffen sind und große finanzielle Ängste da sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass man miteinander redet, insbesondere auch mit dem Anwalt, weil der kriegt nicht immer alles mit oder die Anwältin. Und ja, letztendlich ist es da ganz wichtig, dass man dann auch vermittelt, okay, da gibt es das und das Problem, gibt es schadensrechtlich eine Lösung, bitte kümmere dich. Und das wird durch die Berichterstattung, da sind wir wieder bei der Transparenz, immer deutlicher. So, ich hoffe, dass ich diese Frage beantwortet habe. Und wichtig wäre vielleicht auch noch, dass man die Behandlungsmaßnahmen zum richtigen Zeitpunkt auch einsetzt. Es ist manchmal schwierig, dass keine Behandlungen stattfinden oder zu spät. Ich denke da an manche notwendige CT-Untersuchungen, zum Beispiel nach Schädel-Hirntrauma. Oder ich denke zum Beispiel, wenn jemand 7 Monate Schmerzen im Oberschenkel hat oder man nicht mal guckt, dass es da möglicherweise eine Pseudarthrose geben könnte, dann ist das schwierig. Das gehört auch noch dazu, also richtig den Zeitpunkt zu erwischen in der Reha-Planung mit den beteiligten Ärzten und den Therapeuten halt die richtigen Therapien, aber auch Untersuchungsmaßnahmen zu machen. So, das war die Frage und jetzt kommen wir zur letzten Frage von Andreas aus Düsseldorf. Heieiei, das ist eine Frage, da muss ich erstmal länger drüber nachdenken. Bis gleich. Ja, kommen wir zur letzten Frage sozusagen. Ich kann es nochmal wiederholen. Eure Fragen haben mich wirklich an meine Grenzen gebracht, musste viel überlegen. Und da sind aber diese Spaziergänge mit dem Tom, der da hinten irgendwo im Gras liegt, immer ganz gut, um nochmal zu reflektieren. Und insofern, jetzt kommt die Frage von Andreas aus Düsseldorf. Er möchte nämlich wissen, kann ich auch einen eigenen Reha-Manager vorschlagen oder ablehnen, wenn ich Bedenken habe? Die Frage ist vorhin schon mal beantwortet worden. Und zwar, jein, ist die klare Antwort. Also, wenn du eine Reha-Managerin, einen Reha-Manager schon an deiner Seite hast und das funktioniert nicht mit der Zusammenarbeit, spreche es offen an. Punkt 1. Punkt 2 ist, klärt, ob ihr das richtige Gespann seid. Und wenn es nicht der Fall ist, kann man das offen kommunizieren, dass es einfach nicht passt, bevor man sich da mehr Ärger, als man eh schon eine Hacken hat, ins Haus holt. Dann einfach eine neue Reha-Managerin oder neuen Reha-Manager erbitten und dass du an dein Ziel kommst. Darum geht es ja nur. Es geht ja nur darum, dass du als Unfallopfer an dein Ziel kommst und für die Anwältinnen und Anwälte, dass sie es einfacher haben in der Schadensbearbeitung, weil Anwältinnen und Anwälte haben auch keinen Bock, sich da mit irgendwelchen Kriegsschauplätzen noch auseinanderzusetzen, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun haben und die nur Arbeit machen und nicht zum Ziel führen. Deswegen ja besprechen, ja trennen, wenn es keinen Sinn macht. Es kommt immer so auf die Persönlichkeit auch drauf an, die der Reha-Manager oder die Reha-Manager so vorhalten. Bei mir ist das so, ich komme nicht mit jedem klar, weil ich ziemlich anstrengend sein kann. Wer mit mir zusammenarbeitet, weiß in der Regel, dass es um Zusammenarbeit geht und da steckt das Wort Arbeit drin und ich mache nicht alleine, sondern das Unfallopfer muss sich auch bewegen, denn da soll es ja auch hingehen. Das ist natürlich immer abhängig von dem, was die Person gerade kann. Also wenn ich aus der letzten Frage das Beispiel nehme, die Person kann ja nichts dafür, dass es so komische, eine bucklige Verwandtschaft hat, wie man so schön sagt. So, jetzt ist aber so, dass es natürlich auch schon in der Phase der Findung des Reha-Managements wichtig wäre, die oder den richtigen Reha-Managerin oder Reha-Manager zu bekommen. Und da ist es, was ich auch vorhin schon sagte, wichtig, sich vielleicht einfach auch mal zu informieren, sich die vorgeschlagenen Reha-Dienstleister anzugucken, mit denen zu sprechen, also sprich mal ein Telefonat zu führen. Heute kann man Teams nutzen, Zoom und was es da alles nicht gibt und danach eine Entscheidung zu fällen, also aus dem Bauchgefühl heraus. Und was auch eine Möglichkeit wäre, sich mit der Anwältin und dem Anwalt auszutauschen, denn die haben manchmal schon Erfahrung mit der einen oder anderen Person. Und das wäre dann wichtig halt für deine Entscheidung. Ablehnen, ja, wenn es einfach nicht funktioniert, oder ablehnen, ja, wenn du merkst, bei der oder demjenigen ist das linke Ohr nicht mit Dasch gewaschen, es macht keinen Sinn, bitte nicht. Ja, und nicht machen und nicht irgendjemanden, um irgendjemanden zu gefallen oder die Ruhe zu haben und etwas zu ertragen, es macht null Sinn, weil letztendlich ist es so, es ist vergeudete Zeit, es ist vergeudete Energie und es führt dich nicht zu deinem Ziel hin. Und darum geht es ja letztendlich, dass du teilhaben willst nach so einem Unfall. Also insofern ja und nein, also das Jein vom Anfang. Und sei offen in der Kommunikation und wenn es nicht passt, passt es nicht. Das geht im Übrigen auch von den Reha-Managerinnen und Reha-Managern aus. Wenn die merken, es passt einfach nicht, das stimmt die Chemie, wie man so schön sagt, nicht, was immer das auch bedeutet, dann sollte man auch dann sagen, okay, jemand anders bitte an den Start stellen, weil das macht keinen Sinn. Es geht immer darum, dass das Unfallopfer seine Teilhabe, seine Rehabilitation umsetzen kann und dahin kommt, wo es hin will, aber auch manchmal soll. Und letztendlich, darum geht es alleine. Und wenn dann die falschen Teamplayer dabei sind, dann muss man sich trennen. Ja, da muss man sagen, ist nicht. Oder von vornherein ablehnen und sagen, nein, das möchte ich nicht. Auch sich nicht erpressen lassen, ist ganz wichtig. So nach dem Motto, Versicherer sagt, wir haben nur den einen und wir wollen nur den einen. Und es gibt, nein, dann lieber nicht. Wenn es auf der persönlichen Ebene einfach nicht funktioniert, nicht machen. Macht keinen Sinn. Ist nur Energieverschwendung und das betrifft im Übrigen auch, wenn du jetzt gerade in der Entscheidung bist, vielleicht mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn das Video dich, sag ich mal, nicht anspricht und du sagst so, boah, ey, der geht ja gar nicht, ja, dann lass einfach die Finger davon. Das ist das Beste. Da sparst du dir Zeit und Nerven, aber nicht nur dir selber. Du tust dem Reha-Manager und der Reha-Managerin, also in dem Fall vielleicht möglicherweise bei mir, auch einen Gefallen damit, weil da muss er sich keine Gedanken machen und seine Ressourcen vergeben, denn die kann er oder die kann die Reha-Managerin oder der Reha-Manager lieber anderen Menschen dann zukommen lassen, wo die Zusammenarbeit funktioniert. Ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Das war es jetzt von mir mit euren Fragen. Vielen Dank für diese Fragen. Und ja, wird ein längeres Video. Ich habe ab und zu mal den Standort gewechselt hier im schönen Menzlage. Und ja, wenn ihr zugehört habt, falls ihr als Audio-File hört, wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich denke gerade darüber nach, eine Sendung zum Thema Selbstbestimmung zu machen. Aber das ist in meinem Kopf noch nicht so ganz sicher, sagen wir mal so. Okay, weil da gibt es auch viele Dinge, die eigentlich auch was mit diesen Fragen zu tun haben. Und schauen wir mal. Also, bis in 2 Wochen vielleicht. Bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt vor allem gesund. Bis dann. Tschüss.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.